All-Time Highs bei Nvidia und Bitcoin, Shitstorm für OpenAI wegen GPT-5 und will Perplexity jetzt Google Chrome kaufen? Das sind unsere Themen für den heutigen Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Theo Podcast. Hier gibt es immer wöchentlich aktuelle Aktienupdates und Neuigkeiten aus der Welt der künstlichen Intelligenz. Als erstes schauen wir uns die Märkte an. Der Fear and Greed Index steht aktuell bei 65, also bei Greed, nicht ganz bei Extrem Greed. Und das wäre vielleicht sogar gerechtfertigt, denn ganz, ganz viele Indizes und Aktienwerte haben diese Woche wieder neue All-Time Highs erreicht. Die Aktienmärkte in den USA, die brummen aktuell. Sowohl der Nasdaq als auch der S&P 500 haben diese Woche neue All-Time-Highs erreicht. Auch der gute deutsche DAX ist ganz nah am All-Time-High. Der S&P 500 dieses Jahr 10% im Plus, der Nasdaq 14% im Plus und der DAX nach wie vor 21% im Plus. Als nächstes schauen wir uns Krypto an und da hat sich auch einiges getan. Bitcoin hat ein neues All-Time-High erreicht von $124.000 und auch bei Ethereum sieht es ziemlich gut aus. Die kratzen nämlich ganz, ganz nah an ihrem alten All-Time-High. Das war ja damals bei etwa $4.800 im November 2021, ist dann ja im Sommer 2022 auf unter $1.000 gecrashed und hat sich eigentlich in den letzten Jahren gar nicht so stark entwickelt, wie zum Beispiel Bitcoin. Aber gerade in den letzten Wochen, Monaten ging es ja so richtig ab. Ich glaube, allein im letzten Monat ist Ethereum 60% im Plus. Woran liegt das? Nein, es gibt jetzt keine neuen Use Cases. Es ist jetzt auch nicht so, dass die ganze Welt jetzt wieder Smart Contracts oder NFTs an den Markt bringen möchte, sondern es liegt vor allem daran, dass institutionelle Anleger jetzt eben neben Bitcoin auch in Ethereum investieren wollen. Dazu kommt noch, dass Trump jetzt ein neues Gesetz verabschiedet hat, was es US-Anlegern eben ermöglicht, steuerbegünstigt in Kryptoassets wie Ethereum und Bitcoin zu investieren. Und wir wissen ja, dass es letztes Jahr einen großen Bitcoin-Boom gegeben hat, weil dann ja eben auch diese Bitcoin-ETFs angeboten worden sind. Und Ähnliches werden wir jetzt eben auch bei Ethereum sehen. Und diese Vehikel wiederum machen es natürlich auch einfacher für ganz normale Anleger, da zu investieren, für die zum Beispiel eine Transaktion wie über Coinbase zu komplex ist. Und dadurch steigt natürlich auch wieder die Nachfrage nach Krypto, dementsprechend eben auch die All-Time-Highs bei Bitcoin, bei Ethereum und viele dieser Meme-Coins, die profitieren natürlich auch davon. Als nächstes schauen wir uns die Super 6 an und da die Performance der letzten 30 Tage. In den letzten 30 Tagen waren eigentlich fast alle grün, also Nvidia plus 6%, Microsoft plus 3%, Apple auch wieder so ein bisschen im Kommen, plus 12% in den letzten 30 Tagen, Amazon minus 1%, Alphabet plus 11% und Meta plus 10%. Das heißt, die letzten 30 Tage waren sehr, sehr gut für die Super 6. Wie sieht das jetzt für das Jahr 2025 aus? Da ist Nvidia auf einmal plötzlich wieder 35% im Plus, Microsoft 24% im Plus, Apple immer noch 7% im Minus, aber da sah es auch schon mal schlechter aus. Amazon auch ein bisschen enttäuschend, nur 2% im Plus dieses Jahr, Alphabet 7% im Plus und Meta ist 33% im Plus. Schauen wir uns ein paar dieser Super 6 ein bisschen näher an. Nvidia hat ja diese Woche ein neues All-Time-High erreicht mit $185, lag zum einen daran, dass eben die ganzen anderen Tech-Konzerne, wie zum Beispiel Meta, Amazon und Microsoft, ja auch schon ihre Earnings berichtet haben und da haben eben alle angekündigt, dass sie weiterhin ganz, ganz stark in künstliche Intelligenz investieren wollen. Auch positiv für Nvidia ist die Entwicklung hinsichtlich China. Und zwar darf Nvidia und AMD ebenso jetzt wieder Chips nach China verkaufen, aber mit ein paar Einschränkungen, nämlich natürlich nicht die neuesten, nicht die Blackwell-Chips, sondern nur die alten H20-Chips. Und gleichzeitig möchte Donald Trump daran eben auch kräftig mitverdienen. Er fordert nämlich eine Art Exportsteuer von 15% auf KI-Chips von Nvidia und AMD. Jetzt könnte man eben sagen, okay, das ist eigentlich negativ für Nvidia, weil es natürlich die Marge schmälert. Auf der anderen Seite könnte es natürlich auch sein, dass Nvidia den Preis einfach wieder erhöht für den chinesischen Markt, um die Marge konstant zu halten. Oder dass sich Nvidia eben einfach sagt, naja gut, besser die 15% abgeben, als dort gar keinen Umsatz zu haben. Also das ist eben ganz spannend, dass Donald Trump jetzt einfach sagt, hey, wenn ich meine 15% bekomme, dann erlaube ich eben auch, diese Chips ins Ausland zu exportieren. Und jetzt hat Trump sogar angekündigt, dass er vielleicht sogar in Zukunft es erlauben wird, dass Nvidia eine abgespeckte Version von Blackwell nach China verkaufen möchte, wenn es da eben einen Deal gibt. Zu dem Thema Nvidia und China wurde ich auch von NTV interviewt. Hier ein kleiner Auszug aus unserem Gespräch.
15% ihrer Einnahmen. So viel müssen Nvidia und AMD künftig an die US-Regierung abtreten, wenn sie bestimmte Hochleistungscomputerchips nach China liefern.
Man muss sich mal vorstellen, dass ein Friedrich Merz jetzt Geld von Mercedes verlangen würde, damit die ihre Autos ins Ausland verkaufen dürfen. Also in der Tat sehr ungewöhnlich. Aber wir wissen ja, dass Donald Trump gerne Gewinne für sich verbuchen möchte.
Mehrere US-Regierungen hatten den Chiphandel mit China stark eingeschränkt wegen Bedenken um die nationale Sicherheit. Trotzdem ist das Land ein wichtiger Markt für US-Hersteller. Nvidia erzielte dort zuletzt $17 Milliarden Umsatz, AMD rund 6,2 Milliarden, fast ein Viertel ihrer Gesamtumsätze. Beim Deal geht es unter anderem um den H20-Chip von Nvidia für künstliche Intelligenz. Im April hatte die US-Regierung den Verkauf gestoppt. Kritiker sehen daher in dem Deal einen widersprüchlichen Kurs. Entweder sei der Chipverkauf kein Sicherheitsrisiko, dann brauche es keine Sonderabgabe. Oder es sei ein Sicherheitsrisiko, dann sollten die Chips gar nicht exportiert werden.
Die Idee ist so ein bisschen, dass man sagt, naja, bevor China jetzt sein eigenes starkes Ökosystem entwickelt, vielleicht auch mit Huawei und die dann wiederum vielleicht an den Rest der Welt, zum Beispiel nach Middle East oder nach Afrika verkaufen, da wollen wir doch lieber unseren Standard durchsetzen, auch wenn es vielleicht den Gegner kurzfristig stärkt.
Spannend ist also, dass die USA so dieses nationale Sicherheitsrisiko offenbar gar nicht mehr so groß sehen. Die sagen ihm einfach, hey, wir wollen unseren Standard, unser Ökosystem möglichst weit ausbauen, eben auch nach China. Und wenn wir als US-Regierung noch daran mitverdienen können, dann umso besser. Ich glaube, für Nvidia-Aktionäre ist es erstmal positiv. Sieht man ja auch am Aktienkurs, der eben weiter gestiegen ist. Jetzt wird es natürlich spannend sein zu sehen, wie sich in 2 Wochen dann eben die Earnings verhalten. Da werden ja die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben. Da werden natürlich noch keine neuen China-Umsätze drin sein. Aber Jensen Huang wird wahrscheinlich einen Ausblick geben, was für die Zukunft zu erwarten ist. Meta und Microsoft haben ja vor 2 Wochen auch ihre Earnings bekannt gegeben. Die fielen auch extrem positiv aus. Und da konnte man dann eben auch schon die Effekte von KI sehen. Also bei Microsoft steigt ja die Profitabilität. Bei Meta steigt die Profitabilität. Beide kündigen eben an, noch mehr in KI investieren zu wollen. Und davon hat natürlich dann eben auch Nvidia profitiert. Bei Meta gibt es auch Updates. Und zwar wissen wir ja, dass die seit Wochen versuchen, die besten Köpfe im Bereich KI abzuwerben für horrende Summen. Da wurde jetzt eben auch schon bekannt gegeben, dass zum Teil Mark Zuckerberg jetzt nicht nur Offers über 100 Millionen Dollar gemacht hat, sondern zum Teil sogar über 1 Milliarde Dollar. Nämlich zum Beispiel an den Co-Founder von Thinking Machine Labs. Und das ist ja das KI Research Lab, das ja von Mira Murati ausgespinnt worden ist, die ja früher CTO bei OpenAI war. Das heißt, die Top-Köpfe von den neuen Research Labs, die kriegen natürlich krasse Angebote. In dem Fall hat er nicht angenommen. Trotzdem stellt sich immer klarer heraus, was eigentlich die Vision von Mark Zuckerberg ist. Und zwar spricht er jetzt von Personal Superintelligence. Was bedeutet das? Der Ansatz von Meta wird eben eher sein, uns mit KI im Privatleben zu unterstützen. Also mehr so in Richtung persönlicher Coach, persönlicher Tutor, vielleicht auch das ganze Thema Companionship oder vielleicht auch KI-Freunde oder Life-Coaches. Aber jetzt weniger sowas wie E-Mails mit KI schreiben oder Excel-Tabellen analysieren oder PowerPoint erstellen. Das heißt, diesen ganzen Produktivitäts- und Arbeitsbereich möchte er weiterhin dann eben OpenAI und Anthropic überlassen. Und er hofft natürlich, dass er in diesem ganzen persönlichen Bereich auch mit den ganzen Daten, die er über WhatsApp, über Instagram, über Facebook auch hat, da eben ein sehr gutes Produkt anbieten kann, was natürlich auch von diesen Daten profitiert. Ich finde es spannend, dass Zuckerberg und Meta sich da so klar abgrenzen wollen. Auf der anderen Seite ist mir noch nicht so ganz klar, wie sie das genau in die bestehenden Produkte einbauen wollen. Denn diese KI-Funktionen innerhalb von WhatsApp oder Instagram, die gibt es ja schon ein bisschen länger. Ich nutze sie ehrlich gesagt nicht so oft. Ich kenne jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Leute, die das eben nutzen. Von daher wird es spannend sein zu sehen, wie sie eben das Produkt jetzt umbauen wollen mit ihrem All-Star- und Superstar-Team, das sie sich jetzt eben eingekauft haben. Amazon habe ich ja vorhin erwähnt, die haben eher enttäuschende Earnings bekannt gegeben. Ein Grund dafür ist, dass das Cloud-Geschäft von denen, nämlich Amazon Web Services, bei weitem nicht so stark wächst, wie zum Beispiel Microsoft Azure oder sogar Google Cloud. Das sind ja die 3 großen Hyperscaler. Und gleichzeitig bekommt eben AWS auch immer mehr Konkurrenz, zum Beispiel von Oracle oder auch von CoreWeave. Das heißt, da scheint im Augenblick Amazon Web Services nicht optimal aufgestellt zu sein. Es gibt super viel Nachfrage nach Cloud Computing, vor allem natürlich nach KI. Und da hat offenbar Amazon einfach zu wenig Nvidia-Chips eingekauft in der Vergangenheit. Vielleicht, weil sie auch auf eigene Chips setzen wollen. Also das ist so ein bisschen gerade ein Problem für Amazon. Und deshalb hat sich da der Aktienkurs in den letzten 12 Monaten und ehrlich gesagt auch in den letzten 3 Jahren bei weitem nicht so dynamisch entwickelt, wie zum Beispiel bei Meta oder Microsoft. Kommen wir zu 2 ganz großen Gewinnern der letzten Woche oder vielleicht auch sogar des letzten Jahres, nämlich Palantir und Oklo. Fangen wir an mit Palantir und da hat sich einfach die Aktie in den letzten 12 Monaten ver6-facht. Die Company ist jetzt über 400 Milliarden Dollar wert, das heißt, die sind mehr wert als Salesforce und Adobe zusammen. Also unglaublich, wie stark die wachsen. Und über Palantir habe ich mir ehrlich gesagt immer noch keine richtige Meinung gebildet, mal rein vom Business Model her. Die sind eigentlich krass überbewertet so gesehen. Also ja, die wachsen super stark, aber das Kursgewinnverhältnis von denen ist halt gerade bei 600. Mal zum Vergleich, bei Microsoft ist es bei 40, bei Nvidia ist es bei 60 und bei Palantir einfach mal bei 600. Also schon krass überbewertet und die müssen einfach so krass wachsen, damit die da auch nur ansatzweise in den realistischen Bereich kommen. Gleichzeitig scheinen sie aber schon einen ganz guten Ansatz zu haben, dass sie eben ihre Software verkaufen, zum Beispiel an die US-Regierung und gleichzeitig eben auch noch sehr teure Consulting-Services anbieten. Und das ist ja auch dieses Konzept von diesem Forward Deployed Engineer, das ist ja gerade so eine Art Trendberuf im Silicon Valley, im KI-Bereich. Das heißt, Unternehmen wie Palantir und zunehmend eben auch OpenAI. Die wollen eben nicht mehr nur Software-Lizenzen verkaufen, sondern eben auch noch gleich die Implementierung anbieten, vielleicht auch die KI-Modelle an den Kunden anpassen. Dafür können sie eben auch sehr, sehr viel Geld verlangen. Super spannend, wie da jetzt eben KI und Consulting eben auch zusammenwachsen. Vielleicht auch für euch eine spannende Career-Opportunity. Ihr eben sagt, hey, ich möchte im Bereich KI arbeiten, aber vielleicht kein Researcher, bin vielleicht kein krasser Techie, aber habe meinen Schwerpunkt oder meine Stärken im Consulting, werden sich sehr spannende Sachen auftun. Und falls euch sowas interessiert, solltet ihr euch auf jeden Fall mal Palantir vom Geschäftsmodell näher anschauen, eben dieses Jobprofil vom Forward Deployed Engineer, gleichzeitig eben auch anschauen, was Companies wie OpenAI und Anthropic in diesem Bereich machen und ob die auch schon für diesen Bereich einstellen, in Deutschland zum Beispiel. Also Palantir von der Aktienperformance natürlich grandios, wie gesagt, krass überbewertet und fast schon so eine Art Meme-Stock. Und dann sehen ja viele Palantir auch noch sehr kritisch, weil die natürlich sehr stark in Richtung Geheimdienst gehen, sehr viel mit der US-Regierung zusammenarbeiten und solche Firmen sind natürlich nicht so populär. Ehrlich gesagt, kenne ich mich mit Palantir gar nicht gut genug aus, um jetzt irgendwie beurteilen zu können oder zu wollen, ob die jetzt irgendwie ethisch, unethisch sind. Die wollen natürlich außerhalb der US-Regierung auch noch mit anderen Regierungen zusammenarbeiten. Die wollen zunehmend eben auch mit Unternehmen zusammenarbeiten. Ob jetzt zusammenarbeiten mit Regierungen und Geheimdiensten immer automatisch auch gleich unethisch ist, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Ich weiß eben nur, die sind kontrovers. Es gibt manche Leute, die da nicht rein investieren wollen. Ich halte mich aus der Diskussion raus, beobachte einfach nur, dass es einfach ein krasser Performer ist, dass viele glauben, dass das vielleicht eine der KI-Softwarefirmen der Zukunft ist. Die haben ein super spannendes Geschäftsmodell, aber wie gesagt, Aktie aktuell krass überbewertet, aber der Kurs geht immer weiter hoch. Eine weitere spannende Aktie ist eben Oklo und Oklo ist ja eigentlich ein Startup, das eben auch von Sam Altman unterstützt wird und die experimentieren ja mit kleinen Kernreaktoren, eben auch Energie für KI-Datacenter zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, das Thema ist noch relativ spekulativ. Man weiß gar nicht so genau, ob das funktionieren wird, aber klar ist, wenn KI eben so viel Energie verbraucht, dann brauchen wir irgendwelche Energielösungen und dementsprechend braucht man dann natürlich auch neue Startups und Konzepte in dem Bereich. Diese Firma Oklo ist einfach so krass, weil die Aktie sich einfach mal in den letzten 12 Monaten verzehnfacht hat. Dazu muss man auch sagen, dass die super volatil sind. Das heißt, solche Aktien wie Oklo, die können auch innerhalb von 10 Wochen auch mal um 50% runtergehen, wie es eben auch im Frühjahr des Jahres der Fall war. Und dann können die aber auch wieder in 3 Wochen wieder um 80% nach oben gehen. Das heißt, wenn ihr auf solche Titel setzt, dann müsst ihr natürlich immer wissen, dass es sehr spekulativ ist, dass die sehr volatil sind. Aber das sind natürlich die Aktien, die einen krassen Return bringen können. Das heißt, in eurem Portfolio könnt ihr je nach Risikopräferenz natürlich so ein gewisses Budget für sowas reservieren. Und ob das jetzt eben 5% oder 50% sind, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber generell halte ich es immer für sinnvoll zu sagen, okay, ich habe eine Investmentthese, zum Beispiel in KI. Und dann gibt es halt diese absoluten Blue-Chip-Aktien wie Nvidia, Microsoft, Oracle. Und dann gibt es vielleicht noch Sachen, die vielleicht ein bisschen spekulativer sind, die noch kleiner sind, wie zum Beispiel ein Oklo oder vielleicht auch ein CoreWeave oder ein Vistra oder ein Vertiv, die ja das ganze Thema Kühlung machen. Also da gibt es eben diesen ganzen Stack mit unterschiedlich großen Companies, unterschiedlichem Risikoprofil und da kann sich einfach jeder sein perfektes Portfolio zusammenbauen. Kommen wir jetzt zu unserem KI-Update. Wobei, ehrlich gesagt, im Theo-Podcast geht es ja eigentlich fast nur um KI. Und ich glaube, der Unterschied ist einfach nur, sind diese Firmen schon an der Börse gelistet wie Nvidia? Oder sind es eben noch Startups, wie zum Beispiel OpenAI, Anthropic oder Perplexity? Aber das ganze Thema KI zieht sich natürlich immer durch den gesamten Podcast. Und wir versuchen einfach, die ganze Technologiewelt und auch die Aktienwelt aus einer KI-Brille zu analysieren. Bei OpenAI und Anthropic, da läuft das Geschäft natürlich super. Die wachsen unglaublich dynamisch. Die korrigieren ihre Umsatzziele für 2025 gefühlt alle paar Wochen nach oben. Und dementsprechend führen die eben auch gerade sehr hoch bewertete Finanzierungsrunden durch und da steigt die Bewertung irgendwie auch alle paar Wochen. Anthropic möchte jetzt eine Finanzierungsrunde zu einer Bewertung von über 150 Milliarden Dollar durchführen und bei OpenAI sollen es sogar 500 Milliarden Dollar sein. Vor ein paar Wochen waren es nur 300 Milliarden. Das ist auf der einen Seite natürlich super für diese Companies, dass sie solche hohen Bewertungen aufrufen können. Auf der anderen Seite brauchen die natürlich auch einfach extrem viel Geld, um weiter zu wachsen, um die hohen Gehälter zu zahlen, um eben auch kompetitiv zu sein gegenüber den Mark Zuckerbergs dieser Welt und natürlich eben auch, um in KI-Infrastruktur und Nvidia-GPUs investieren zu können. Wobei auch da ganz spannend ist, dass eben Anthropic und OpenAI eben unterschiedliche Ansätze verfolgen. Auf der einen Seite eben OpenAI mit ChatGPT natürlich extrem stark im Konsumermarkt und dem ganz stark mit Nvidia verbandelt. Und Anthropic hat ja eben Google und Amazon als starke Investoren, setzt eben bei der Technologie auch eher auf die Chips von Amazon. Und gleichzeitig möchte Anthropic ja nicht unbedingt den Konsumermarkt adressieren, sondern eher den Enterprise- und den Coding-Markt. Bleiben wir bei OpenAI und zwar haben die ja GPT-5 rausgebracht, also nach GPT-4 und 4.5 eben die neueste Version ihres Sprachmodells. auf dem natürlich dann eben auch ChatGPT als App basiert. Und da gab es natürlich sehr hohe Erwartungen, das Ganze wurde sehr stark gehypt und jetzt gab es erstmal eher eine Art Shitstorm, weil eben ganz viele Leute damit unglücklich sind, wobei man dazu sagen muss, eine App, die eben von fast 1 Milliarde Menschen wöchentlich genutzt wird, natürlich werden sich da Millionen von Menschen finden, die das neue Update eben nicht so toll finden. Aber es lohnt sich trotzdem, mal über den Kritikpunkt nachzudenken. Und zwar ist es so, dass GPT-5 jetzt aus meiner Sicht jetzt kein krasser Meilenstein ist. Die können einige professionelle Anwendungen eben besser, dass zum Beispiel GPT-5 für Coding und auch für Mathematik eben besser geeignet ist. Aber ganz viele Leute, die benutzen ja ChatGPT eher eben auch im privaten Bereich, vor allem als so eine Art Life-Coach, vielleicht als auch so eine Art Berater. Ich nutze es dafür ja auch immer. Und da gab es jetzt eben sehr viel Kritik, dass GPT-5 irgendwie diesen ganzen privaten Kontext nicht mehr so gut zusammenbekommt oder nicht mehr so stark Bezug darauf nimmt und gleichzeitig auch von der Personality eher so ein bisschen kalt und nüchtern ist. Also fast wie eine Corporate-Version vom alten GPT-4o. Und ich habe es jetzt noch nicht als so dramatisch erlebt, aber ganz viele Leute haben eben gesagt, hey, GPT-4o war quasi mein bester Freund in Anführungszeichen oder eben mein persönlicher Berater und die erkennen jetzt quasi ChatGPT nicht wieder. Und dann haben eben ganz viele Leute auf Twitter dann eben ganz laut gefordert, dass sie eben GPT-4o wieder zurückhaben wollen. Sam Altman ist denen dann eben auch entgegengekommen. Das heißt, GPT-4o ist zumindest für die bezahlten User wieder eben verfügbar, neben GPT-5. Und das finde ich eben einfach ganz spannend, dass viele Leute eben nicht nur ganz viel diese KI-Tools benutzen für die Produktivität, sondern eben auch so eine starke persönliche Beziehung haben. Wir wissen ja, diese persönlichen Beziehungen können ja so weit gehen, dass eben der Chatbot eben nicht nur der Assistent ist, sondern eben auch so eine Art Lebenscoach oder vielleicht sogar Lebenspartner. Es gibt ja auch Leute, die eine Art romantische Beziehung mit diesen Chatbots führen, was vielleicht nicht optimal ist, aber natürlich immer häufiger vorkommt. Das heißt, auch ein Sam Altman und OpenAI, die lernen jetzt eben dazu, wie ihr Tool dann eben genutzt wird, auf wie vielen verschiedenen Ebenen und dass das ganze Thema Persönlichkeit eben auch wichtig ist. Da ist aber auch ganz relevant, dass es jetzt natürlich für diese ganzen KI-Firmen ein leichtes wäre, diese Chatbots so zu programmieren, dass die eben immer total freundlich sind, dass sie einem immer recht geben, dass sie uns jeden Tag auf die Schulter klopfen und sagen, dass wir die Tollsten sind. Wir würden natürlich solche Chatbots sehr, sehr gerne nutzen und dementsprechend dann auch für alle Lebzeiten eben abonnieren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Gratwanderung, die diese KI-Labs dann eben auch gehen müssen. Auf der einen Seite, klar, wir wollen natürlich ein Modell haben, was irgendwie persönlich ist, was uns gut kennt, was uns auch gut berät. Aber sie könnten uns natürlich auch theoretisch manipulieren, damit wir dieses Tool dann eben für alle Zeiten abonnieren. Also das ist eben ganz spannend zu sehen, wie die da eben diesen perfekten Trade-off finden werden. Und zu guter Letzt hat Perplexity wieder Schlagzeilen gemacht. Ihr wisst ja, ich bin ein ganz großer Fan von Perplexity, vor allem auch von deren Browser, dem Comet-Browser. Und der Comet-Browser, der ist denen eben noch nicht genug. Am liebsten würden die nämlich auch noch den Google Chrome Browser kaufen, nämlich von Google, für angeblich 35 Milliarden Dollar. Aus meiner Sicht ein klarer PR-Stunt, aber ich wurde dazu von NTV interviewt und da könnt ihr mal kurz reinhören.
Herr Pham, was würde denn Perplexity als KI-Suchmaschine konkret gewinnen, wenn der Chrome-Browser tatsächlich übernommen wird? Wie könnte das dann den Internetalltag auch für Nutzer verändern?
Also aktuell ist es ja so, dass wir unsere KI-Tools wie ChatGPT oder Gemini ja immer in einer separaten App benutzen. Jetzt muss man sich aber vorstellen, dass der Browser ja das Tor zum Internet ist und stellen sich vor, sie hätten wirklich auf jeder einzelnen Webseite immer eine Art Co-Piloten oder Assistenten, damit ihnen eine Reise planen kann, Sachen einkaufen kann, buchen kann, vielleicht ihre Kontoauszüge diskutiert. Und all das wäre mit einem Browser möglich. Perplexity hat bereits einen Browser namens Comet, der auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Aber mit Chrome hätten sie natürlich eine deutlich größere Reichweite.
Google bzw. Alphabet gilt ja als schwer verkäufliche Bastion. Wie realistisch ist es also aus Ihrer Sicht, dass Google auf das 34,5 Milliarden Dollar Angebot von Perplexity überhaupt eingeht?
Also ich halte das Ganze für eine PR-Aktion von Perplexity. Die sind darin sehr gut. Wir sehen es ja, wir sprechen ja gerade drüber. Also ich glaube, das Ganze ist nicht realistisch. Perplexity hat in der Vergangenheit ja auch schon gesagt, dass sie gerne TikTok kaufen möchten. Perplexity macht das sehr geschickt, weil sie eben dadurch viel in der Presse sind. Sie haben tatsächlich ein sehr gutes Produkt mit der Suchmaschine, mit ihrem eigenen Browser. Aber wenn Google nicht wirklich gezwungen wird, den Browser zu verkaufen, dann werden sie das auch nicht tun. Dann sind 34 Milliarden für Google auch nicht besonders viel Geld. Und selbst wenn Google verkaufen müsste, dann würden wahrscheinlich andere Companies wie OpenAI, also die Firma hinter ChatGPT, deutlich mehr noch dafür zahlen.
Es ist ja auf jeden Fall spannend, dass Sie sagen, es sei eine PR-Aktion, dann denken wir trotzdem mal weiter in der Richtung. Angenommen, es ginge, es wäre möglich. Perplexity will dann weiter Google ja als Standardsuche im Browser anbieten. Welche Risiken birgt denn so ein Strategiewechsel? Droht da ein massiver Wettbewerbskampf mit traditionellen Suchanbietern?
Also wir können ja jetzt schon beobachten, dass viele Leute ja immer weniger die klassische Websuche benutzen, wie zum Beispiel Google, und stattdessen eben ChatGPT und Perplexity verwenden. Und viele Leute, die machen sich gar nicht so aktiv darüber Gedanken, welche Suchmaschine nutze ich eigentlich, sondern sie nehmen das Voreingestellte im Browser. Und deshalb ist sozusagen die Suchleiste zum Beispiel im iPhone oder im Chrome-Browser natürlich unglaublich wertvoll. Und wer sich natürlich den Zugang zu Hunderten von Millionen von Menschen sichern kann, der hat da einen riesigen Vorteil, sogar ungeachtet dessen, ob die Technologie dahinter wirklich die allerbeste ist. Und von daher ist natürlich der Chrome-Browser für Google unglaublich wertvoll. Und die werden natürlich alles tun, um den weiterhin zu behalten und natürlich mit ihrem eigenen Gemini-KI-Assistenten auch weiter aufzuwerten, dass eben innerhalb von Chrome auch all diese KI-Funktionen verwendet werden können.
Das war der Ausschnitt aus meinem NTV-Interview. Also wie gesagt, Perplexity machen immer sehr, sehr viel PR. Auf der einen Seite natürlich gut, dass sie in der Presse sind. Auf der anderen Seite finde ich, dass sie so ein gutes Produkt machen, dass sie es gar nicht immer unbedingt nötig haben, diese ganzen PR-Stunts zu machen. Aber solange sie weiterhin ein gutes Produkt machen, soll mir das alles recht sein. Und wer weiß, vielleicht werden sie ja tatsächlich irgendwann in den nächsten Wochen von Apple gekauft, wie ja schon lange spekuliert wird. So, das war unser Aktien-, Krypto- und KI-Update für diese Woche. Also auf den Märkten läuft es super. Überall All-Time-Highs bei Nvidia, bei Microsoft und eben auch bei Bitcoin. Und auch bei OpenAI und Anthropic läuft es super, wenn man mal von dem kleinen GPT-5-Shitstorm absieht. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den Podcast und auch den YouTube-Channel unterstützt. Also gerne abonnieren, teilen, liken und so weiter und so fort. Das wird dem Channel auf jeden Fall weiterhelfen. Und noch der Hinweis auf unser AI-Bootcamp. Und zwar wird das im September und November wieder stattfinden. Also wenn ihr mehr drüber lernen wollt, wie man im Alltag und auch auf der Arbeit die ganzen KI-Tools optimal nutzen kann, das heißt für Texte verfassen, Datenanalyse, Businesspläne generieren, Videos, Bilder und Musik erstellen, dann schaut gerne mal ins AI-Bootcamp rein. Alle Infos dazu auf www.theo.ai und das Ganze ist auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sommer und bis zum nächsten Mal.